Gude aus Frankfurt, im Herzen von Europa und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Financing Friday. Mein Name ist Philipp Habdank und ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben. Was haben wir heute vor? Es geht um Private Debt, genauer gesagt um die Frage, warum genau die Debt Force hierzulande zwar den mittelständischen LBO-Markt, man kann sagen, wie im Sturm erobert haben, bei den Mittelständlern ohne zahlungskräftigen Finanzinvestorbrücken, bislang aber noch nicht so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen. Kleiner Spoiler dazu, das liegt natürlich auch, aber nicht nur daran, dass Debt Force ein bisschen teurer sind als eine Bank. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen tiefer aufbohren und dazu habe ich mir Verstärkung geholt, natürlich ganz Corona-konform, nur virtuell. Bei mir ist heute zugeschaltet der Florian Wimpf. Florian ist Investment Professional bei dem Debt Force 11 Capital und mit ihm will ich jetzt mal ein bisschen drüber plaudern, wo denn der Schuh bei Private Debt und den Corporates so drückt. Hallo Florian, cool, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hallo.
Gerade viel zu tun oder ist euer Geschäft parallel mit dem Wetter in Frankfurt umgesprungen und eingefroren?
Das ist tatsächlich extrem viel zu tun, passend zum Thema sowohl auf der Private Equity Seite wie auch auf der Corporate Seite. Also das Jahr ist für uns und ich glaube für alle jetzt recht arbeitsam angelaufen, ja, das kann man so sagen.
Aber mal Hand aufs Herz, das meiste passiert schon immer noch im Private Equity gesponserten Bereich, oder?
Also ich würde jetzt mal sagen, von Transaktionen, die tatsächlich dann am Ende zustande kommen, da muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen die Unterscheidung machen zwischen liquiden Kreditmarkt und illiquiden Kreditmarkt. Ja, also der liquide Kreditmarkt mit den großen Term Loan Bs, die in London dann syndiziert werden. Ich glaube, da sind Debt Fonds weitestgehend etabliert. Also auch kein direkter Corporate Loan sozusagen. Ich meine, es gibt ja große Mittelständler, die große syndizierte Kredite ausgeben, 250 Millionen plus. Wenn man sich da die Listen anschaut, der Investoren, die in solche Instrumente investieren, klar. Aber wenn wir so über das Thema Direct Lending sprechen, ich würde sagen, der Dealflow jetzt zumindest bei uns über so die letzten 12 Monate ist wahrscheinlich so 50-50. Die Realisierungsrate ist aber wahrscheinlich eher so 90-10 zugunsten von Private-Equity-Transaktionen, ehrlich gesagt, ja.
Ja, das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, dass ich jetzt mal von 10 Finanzierungen, die tatsächlich gemacht werden in Deutschland, 9 dann schon über einen Private-Equity-Investor kommen. Und dann, wenn man Glück hat, als Debt Fonds eigentlich so eine richtige Corporate-Finanzierung macht, und ich glaube, wenn man das schafft, ist man, glaube ich, aktuell schon ganz gut dabei, oder?
Also ja, ich glaube schon. Hat, glaube ich, verschiedenste Gründe. Auf der anderen Seite, was wir jetzt auch öfter haben, das Thema, wenn wir Corporate-Finanzierung haben, dass wir keine Pressemitteilungen machen dürfen und auch nicht veröffentlichen dürfen. Deswegen weiß ich nicht, also es ist schwer zu sagen. Wir hören natürlich auch so ein bisschen, was unsere Mitbewerber und die Konkurrenz macht, sofern die uns alles erzählen. Und da fehlt so ein bisschen die Transparenz natürlich, was tatsächlich echte Corporate-Finanzierungen sind. Aber ich glaube, in der Tendenz geht es schon in die Richtung, wie du es hier so einführend gesagt hast, ja.
Heißt, da sind wir eigentlich schon beim ersten Problem, warum das Direct Lending so ein bisschen unterm Radar fliegt. Man darf als Debt Fonds nicht drüber sprechen, mit wem man denn da Geschäft gemacht hat, oder?
Also gibt es ja teilweise. Also wir arbeiten öfter dann direkt mit Mittelständlern oder mit tatsächlich Unternehmen, die keinerlei Private Equity im Hintergrund haben, zusammen. Und das ist da oft so ein bisschen anlassbezogen. Und dann geht es eigentlich darum, möglichst schnell, möglichst geräuschlos und ohne große Presse letztlich da eine Transaktion zu realisieren. Man hat manchmal so ein Gefühl, das ist so ein bisschen wie früher Sale and Leaseback und Factoring, dass so die Vorboten der Insolvenz, so wie immer ketzerisch sagte, dann dargestellt haben, dass die Leute einfach auf gar keinen Fall da Presse haben möchten, dass sie jetzt hier einen professionellen Finanzierungspartner im Sinne eines Debt Fonds damit an Bord genommen haben. Ja. Also das sehen wir schon oft auch. Das heißt, marketingtechnisch sind die für uns auch nicht ganz so gut zu verwerten, obwohl wir die natürlich viel lieber, oder was heißt viel lieber, aber auch sehr gerne machen, die Corporate-Transaktionen. Ja.
Heißt, es ist in den Köpfen der Mittelständler immer noch keine adäquate Finanzierungsalternative zu der Bankfinanzierung, sondern ich höre das jetzt zumindest so raus, schon eher noch so, ich kriege keine Bankenfinanzierung und dann mache ich die Debt-Vorlösung.
Also in der Tendenz würde ich sagen, wahrscheinlich schon. Das fängt, ich sagte ja gerade, das Thema Debt-Fonds-Finanzierung im Corporate-Bereich ist oft so ein bisschen anlassbezogen. Das Unternehmen möchte stark wachsen, möchte vielleicht was zukaufen, Und wo gehen die natürlich zuerst hin? Die gehen natürlich erstmal zu ihrer Hausbank und fragen, ob sie einen Kredit bekommen können. Deswegen kommen die jetzt zu uns, wenn sie woanders kein Geld bekommen. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber wahrscheinlich ist es am Ende oft so, dass wir so ein bisschen der Land of Last Resort sind, der dann als letztmöglichste Alternative dann letztlich genommen wird. Und ich meine, du hast ja auch eingangs gesagt, wie hoch ist denn da so die Transaktionswahrscheinlichkeit? Und da ist eben man oft so, entweder man kommt ein bisschen zu spät oder alle Sicherheiten und die gesamte Finanzierungsstruktur ist eigentlich für ein klassisches Fremdfinanzierungsprodukt schon voll besetzt. Und da trifft es, glaube ich, noch so ein bisschen Erwartungshaltung von dem, was Private Debt tatsächlich leisten kann. Das ist sicherlich die Themen Flexibilität, unternehmerische Unterstützung und auch eine gesamthafte Fremdkapitallösung letztlich angeht. Und dem, wie es vielleicht im einen oder anderen Kopf der Corporate-Kunden sozusagen ist, so als, na, wie soll ich sagen, besonders risikoreiche Finanzierungsform, die dann letztlich fast schon als Equity-Ersatz dann da letztlich mit dazukommt. Ich glaube, da trifft noch so ein bisschen die Erwartungshaltung an der einen oder anderen Stelle auseinander, ja.
Du hast, glaube ich, anfangs gesagt, ihr guckt euch schon relativ viel an. Also am Deal-Flow, da krankt es nicht. Was ist denn dann am Ende der Hauptgrund, warum ihr aus dem Prozess rausfliegt oder kommt ihr gar nicht erst in den Prozess rein?
Also ich glaube, es sind zwei oder vielleicht sogar drei Themen. Also das erste ist, Private Equity Transaktionen lassen sich, die sind alle relativ gut beraten mit Debt Advisern, mit Anwälten, mit M&A Advisern oder vielleicht sogar hausintern bei den Private Equity Häusern, die dann letztlich Experten für die Finanzierung suchen. Das heißt, wenn man da gute Beziehungen pflegt, ist es relativ einfach im Dealflow zumindest mal. Ja, das heißt noch nicht, dass man eine Transaktion macht, aber man sieht die Sachen zumindest. Mhm. Im Corporate-Bereich ist es natürlich schon sehr schwer, das strategisch zu sourcen. Ja, also die kommen bei uns dann tatsächlich immer meistens aus Weiterempfehlungen über das persönliche Netzwerk, dann aber vielleicht auch so, weil man noch einen Steuerberater irgendwo vor Ort kennt oder da mal einer was gehört hat. Weiterempfehlung von unserem bestehenden Portfolio. Das ist so ein bisschen, wo diese Transaktionen herkommen. Mhm. Und da ist es dann eben oft so, wie ich gerade schon sagte, dass dann die Sicherheitenstruktur und eigentlich auch die ganze Finanzierungsstruktur auf der Fremdkapitalseite, die ist eigentlich schon komplett besetzt. Und oft kommen wir dann leider auch dazu, wenn das Geld dann auch sehr dringend benötigt wird, dann ist möglicherweise manchmal der Prozess noch nicht so richtig gut vorbereitet. Und da haben wir natürlich dann einfach Schwierigkeiten, weil wir vielleicht im Vergleich zu einer Bank dann schon ein relativ tiefgehendes Verständnis vom Unternehmen haben wollen, vielleicht auch eine Due Diligence, je nachdem, wie sich dann der Fall gestaltet, wie komplex das ist. Und wir wollen natürlich am Ende auch einen besicherten Kredit haben. Und wenn es dann keine Sicherheiten mehr zu verteilen gibt, ist es für uns dann auch an der Stelle immer schwierig. Das heißt, das ist, würde ich mal sagen, so einer der Hauptgründe, warum es scheitert. Entweder die Qualität des Geschäftes gibt es nicht her, wir kommen zu spät und oder die Kapitalstruktur ist schon von oben bis unten auch besetzt. Das sind so die Themen. Aber nicht immer, ja. Also es gibt ja auch jetzt bei uns im Portfolio einige sehr positive Beispiele, wo wir dann letztlich zum Wachstumsvorhaben direkt mit dazugekommen sind, die gesamte Finanzierungsstruktur mit abgelöst haben und da langfristig, ja, wie schon so eine Art Industriekredit letztlich eigentlich zur Verfügung gestellt haben, um Wachstum und auch Betriebsmittel mit zu finanzieren.
Also Betriebsmittel, Liniefinanzierung, das könnt ihr dann auch machen. Das ist ja auch oft so ein Punkt, wo es dann beim Debt verhakt, dass er die Linie nicht abbilden kann.
Ja, also Betriebsmittellinie im Sinne von Liquidität zur Verfügung stellen, das können wir natürlich machen. Betriebsmittellinie im Sinne von einem klassischen Kontokorrentkredit, das kriegen wir da in der Regel natürlich so nicht hin. Und deswegen sind wir auch eigentlich immer auf 100. Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man den Kredit möglicherweise tranchiert und dass dann da irgendwie noch ein bisschen mehr Flexibilität reinkommen kann, indem man mehrere kurzlaufende Tranchen hat, um vielleicht kurzfristig den anfänglichen Liquiditätsbedarf bei Wachstum auch zu finanzieren, um denen so ein bisschen Rechnung zu tragen. Aber auch insbesondere jetzt, was bei gerade im Maschinenanlagenbau recht verbreitet ist, das Thema Avale, Garantien, das können wir so natürlich nicht stellen. Das heißt, eine Hausbank brauchen wir eigentlich auch nach wie vor für den täglichen Zahlungsverkehr und aber auch für diese ganzen Garantie- und Avalgeschichten. Was aber auch für uns kein Problem ist. Also das ist ja auch befruchtend dann an der Stelle.
Mhm. Ich hatte in der Intro gesagt, dass der Preis nicht nur das entscheidende Thema ist, warum es der Debt vielleicht ein bisschen schwieriger hat, aber es ist ja auch ein Punkt, so kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ob an dem deiner Meinung nach sich an dem Preisproblem irgendwie was ändern kann, beziehungsweise was denn da dann dahinter steckt, weil der Dead4 ist ja nicht einfach nur aus Spaß teuer, sondern weil er seinen Investoren, seinen LPs bestimmtes Risikorenditeprofil liefern muss. Was ist da deiner Meinung nach vielleicht strukturell oder da von der LP-Erwartung her das Problem? Und was müsste sich da tun, damit für Private Debt, ich sage so einen klassischen Direct Lending, mal was vom Preis her so ein bisschen was sich tun kann?
Ja, ich glaube, da muss man prinzipiell auch nochmal ein bisschen unterscheiden von dem klassischen Direct Lending Produkt, dem Pricing, wie du es jetzt mal so du so im Kopf hast, was vielleicht, keine Ahnung, also so 7-9%, 6,5-9%, je nachdem, wie man da drauf schaut, bepreist wird. Und da ist natürlich das Ding, das ist natürlich für Unternehmen, die ein bisschen höheren Leverage haben. Ja. So die klassische Corporate-Finanzierung bei 1,5-2 Leverage, super stabiles, performantes Unternehmen, die kriegen natürlich Stand heute vom Pricing da deutlich attraktivere Konditionen angeboten. Es ist natürlich so, das Direct Lending Produkt, so wie es jetzt konstruiert ist bei vielen Debtfonds, ist natürlich eher auf das Thema Sponsored ausgerichtet. Mit der Argumentation natürlich kann man verstehen, Private Equity geführte Unternehmen sind professioneller im Rahmen letztlich des Reportings, die sind professioneller geführt, was die Strategie möglicherweise angeht, und die bekommen von professionellen Investoren da ein bisschen Guidance. Ich meine, unsere Philosophie ist immer, es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt den Familienunternehmer finanziert und das läuft mal nicht so gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich etwas höher, dass der da an der Stelle letztlich auch vielleicht nochmal Geld nachschießt, um das Unternehmen zu erhalten, um letztlich durch eine Krise sich auch durchzuarbeiten. Das mag vielleicht bei dem einen oder anderen Private Equity Fonds dann, wenn das Thema nicht so gut läuft, nicht der Fall sein. Sei es, weil er nicht kann oder nicht möchte. Es gibt ja unterschiedlichste Gründe dann, warum so Themen dann nicht funktionieren können. Das heißt, aus unserer Sicht gibt es da Vor- und Nachteile für beides, ja.
Aber es ist doch schwierig, dieses Private Equity Geschäft, was ja über die Unitranche abgebildet wird, üblicherweise so als Standardprodukt von Private Debt, das aus einem Fonds zu kombinieren mit dem reinen Corporate-Geschäft, was ja, da ist man ja nicht bei 7-8%, sondern nochmal deutlich drunter. Heißt, bräuchte es dann, damit Private Debt da wirklich Fuß fassen kann, speziell ein eigenes Vehikel dazu? Und falls ja, ist das denn im aktuellen Umfeld bei LPs durchzusetzen? Also gibt es da Appetit für sowas?
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt 1-2 Fonds, die können beide Strategien mischen in ihrem letztlich Direct Lending Vehicle. Die nehmen dann zum Beispiel in einer großen Bankensyndizierung, in einem Bankenclub, allerdings auch im Leverage-Bereich, muss man sagen, vielleicht ein kleines Ticket und eine Participation letztlich. Aber worauf du jetzt ja, glaube ich, hinaus willst, ist so der Direktkredit letztlich an das mittelständische Unternehmen, vergleichbar mit so einem Sparkassen- oder Landesbankenkredit letztlich, wenn wir jetzt über den Lower Mid-Market sprechen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Zielkonflikte. Ja. Auf der einen Seite die Renditeerwartungen von den LPs, insbesondere wenn man internationale LPs hat, die natürlich auch deutlich höhere Renditen aus dem Ausland gewohnt sind. Und natürlich auch die ganze Kostenstruktur von so einem Fonds. Und letztlich natürlich auch so die risikogewichtete Erwartung. Aber wenn man jetzt sagen würde, man packt es in ein neues Vehikel oder in ein spezielles Vehikel, schreibt da 4-5% wegen mir drauf oder 3,5-5, was auch immer dann da die richtige Range ist, dann kann das, glaube ich, schon spannend sein für LPs, für Unternehmen, die extrem stabil sind mit extrem niedrigen Leverage, weil der Risk-Return letztlich in einem guten Verhältnis steht. Ich glaube, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, und das ist so ein bisschen die Regulatorik an der Stelle, Private Debt Fonds als illiquides Alternative Investment Instrument sozusagen, die konkurrieren heutzutage natürlich mit Vielzahl von anderen illiquiden Asset-Klassen, wie möglicherweise Private Equity direkt oder auch Hedgefonds letztlich. Das heißt, die fallen da in das gleiche Bucket. Und an der Stelle ist natürlich nicht ganz fair, wahrscheinlich vom Risiko-Return. Und für die Investoren stellt sich natürlich immer die Frage, gut, ich habe letztlich nur eine gewisse Allokation für Alternative Investments, da möchte ich das Maximum rausholen, wie kriege ich das denn hin? Ja, dann mache ich eine Allokation in Private Debt und Private Equity, und vielleicht Hedgefonds sind, glaube ich, nicht so ganz Flavor of the Day, aber machen sicherlich auch noch einige Leute. Und das natürlich für dann in diesem Private Debt Basket nochmal mit den Renditen dann am Ende, ist wahrscheinlich relativ schwierig, ehrlich gesagt. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen was ändern noch auch an der Sache, wie man in welche Buckets man das letztlich packen kann auf der Investorenseite und aber auch, was letztlich die Renditeerwartung da angeht, ja.
Mhm. Klingt so ein bisschen nach Spielgeld, dass der LP zusätzlich zu seinem klassischen Unitranche Private Debt Produkt vielleicht dazugeben kann. Hilft es da Private Debt vielleicht, dass immer mehr Geld in die Asset-Klasse fließt, dass das Dry Powder von Private Debt immer größer wird? Das kann ja nicht alles in Private Equity fließen. Sprich, dass umso größer das Dry Powder wird in der Private Debt-Klasse an sich, dass da dann vielleicht auch die Bereitschaft bei den LPs höher wird, so Zusatzvehikel wie jetzt so einen klassischen Mid-Market, Direct Lending vor sowas dann zu pushen.
Also kann ich mir tatsächlich vorstellen, insbesondere wenn man natürlich so ein bisschen das Mandat bekommt, bei Syndizierung letztlich mitzumachen, um letztlich dann vielleicht parallel zu einer Bank mit investieren zu können, in einen großen syndizierten Kredit. Gibt es ja auch schon ein, zwei Spieler, die das, glaube ich, können. Das Zweite ist natürlich tatsächlich dann auch vielleicht den syndizierten Kredit komplett zu ersetzen an der Stelle. Ja, gerade für Unternehmen, die so auf der Schwelle sind, für die bilateralen Bankbeziehungen etwas zu groß, vielleicht auf dem ersten Sprung Richtung Internationalisierung, so sag ich mal Kapitalstruktur 10 bis 15 Millionen Euro, gerade so an der Untergrenze für den ersten syndizierten Kredit. Und da kann das natürlich dann auch ein extrem hilfreiches Tool sein, die Finanzierungsstruktur zu professionalisieren und letztlich so den ersten Schritt in eine sehr professionelle Finanzierungsstruktur dann auch zu schaffen, um dann weiter wachsen zu können. Das kann ich mir gut vorstellen.
Das sind wir dann aber schon ziemlich nah im Bankable-Bereich, sage ich jetzt mal, wie es so schön heißt. Sprich, da ergänzt man sich dann ja eigentlich nicht so perfekt mit den Banken, sondern tritt vielleicht schon auch mehr als Wettbewerber auf. Sprich, wir haben da die Bank im Weg an dieser Stelle. Und da ist dann jetzt für mich die entscheidende Frage, weil da wird es für mich spannend. Sind die Banken da dann für Private Debt eher Türöffner an dieser Stelle, also um Zugang zu diesem Universum, zu diesem Investment-Universum zu gewähren? Oder sind sie da eher ein Türsteher, der kategorisch abblockt, was sie ja bisher stark gemacht haben? Was ist da dein Eindruck?
Also ich würde sagen, es ist eher eigentlich eine friedliche Koexistenz mit der einen oder anderen Kooperation, aber eher überschaubare Kooperation. Es gibt ja, glaube ich, in der Schweiz da das erste Projekt, die da so eine direkte, auch öffentliche Kooperation lässt sich pflegen. Aber außer jetzt die Super Senior und First Out Strukturen, die gerade im Private Equity Bereich relativ populär geworden sind, kriegen wir jetzt selten irgendwie Anfragen von Banken, die sagen, wollt ihr da nicht mitmachen oder wollt ihr da nicht unterstützen oder ihr hättet noch einen Platz für euch? Würde das Sinn machen? Also klar, aus unserer Sicht natürlich auf jeden Fall. Es ist immer besser, die Hälfte von 3 zu haben, als einmal nur 0,5. Das heißt, wenn man natürlich da zusammen eine Transaktion machen kann, dann ist es für uns ja genau gleich. Ja. Wir geben ja auch lieber in der Bank vorne einen Teil der Finanzierungsstruktur ab, sei es jetzt im Kontokorrent oder sei es auf den Avalen, und akzeptieren, dass sie da auch Sicherheiten nehmen. Hauptsache, wir kriegen dann letztlich auch die Transaktion, wenn wir das Unternehmen gut finden, dann auch hin. Und so kann es ja auch von der Bank die Möglichkeit sein, eine Kundenbeziehung tatsächlich auch aufrechtzuerhalten und da letztlich auch das Frontend sozusagen zum Kunde zu sein und hintenrum letztlich aber dann eine Transaktion zu stricken, die vielleicht aufgrund der Hausmeinung oder aufgrund von regulatorischen Richtlinien den Banken da unterliegen, dann letztlich hinzubekommen. Ja.
Ja, aber eigentlich nimmt der Debt vor der Bank ja nicht das Zusatzgeschäft weg. Also ein Debtfonds neulich hatte bei uns mal gesagt, der Debtfonds hat nur ein Produkt, das ist Kapital. Alles andere kann und will er nicht. Deswegen ja die Debtfonds dann auch gerne proaktiv auf die Bank zu gehen und in die Hand reichen und sagen, hier eigentlich ergänzen sich die Geschäftsmodelle. Trotzdem macht dieses Kooperationsmodell, was du da eben genannt hattest in der Schweiz, das öffentlich ist, glaube ich, kann man es auch sagen, also das Patrimonium und die Credit Suisse, dieses Modell ist ja trotzdem noch nicht flächendeckend kopiert. So, woran liegt das deiner Meinung nach? Hat dieses Co-Investment-Modell, nenne ich es jetzt einfach mal, hat das für Debtfonds irgendwelche Nachteile oder blocken da eher die Banken ab? Was fehlt deiner Meinung nach noch, dass das wirklich richtig gepusht werden kann?
Ich glaube, es fehlt so ein bisschen die Bestätigung der Fallstudie sozusagen. Also ich weiß nicht, wie gut das da in der Schweiz funktioniert und wie das dann am Ende ausgestaltet ist und ob man da letztlich pari passu investiert oder ob man da letztlich den riskanteren Teil der Finanzierung nimmt. Das kann man ja unterschiedlichst ausgestalten, wie da so eine Kooperation oder Zusammenarbeit läuft. Aber ich denke jetzt mal gerade so in diesem Super-Senior-Bereich und im First-Out-Bereich funktioniert es schon relativ gut, ja. Mit etablierten Strukturen, mit standardisierter Dokumentation. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich der erste Schritt ist, um dann letztlich da zukünftig da die Kooperation weiter zu vertiefen und zu vereinbaren. Ja.
Aber was ist für dich persönlich, findest du jetzt einen spannenderen Ansatz? Also dieses, man investiert parallel mit der Bank, pari passu, im gleichen Rang. Die Bank hat irgendwie einen größeren Teil der Finanzierung, den sie machen kann oder will. Und was sie aus regulatorischen Gründen oder im Risikoappetit nicht machen kann, macht der Fonds, steht nebendran. Beide sind gleichgestellt, so ist es mal zumindest in der Theorie. Findest du das spannender oder findest du dieses Bolo-Modell, was du ja gerade beschrieben hattest, wird First Out, Second Out, interessanter, wo man ja eben nicht auf einem gleichen Rang steht?
Also für uns jetzt von unserer Investmentphilosophie mögen wir natürlich nicht so gerne, wenn wir irgendwo in den Nachrang, Zweitrang oder viel Debt letztlich vor uns ist. Ja, das ist, liegt bei uns natürlich jetzt bei ELF letztlich in der DNA. Prinzipiell würde ich aber sagen, das hängt sehr stark davon ab, was es für eine Transaktion ist. Ja, es gibt Transaktionen, da passt das eine gut, es gibt Transaktionen, da passt das andere gut. Ja. Heißt, wie ist die Qualität vom Geschäft? Wie hoch ist der Leverage, der da am Ende drauf ist? Wie ist die Sicherheitenlage? Wie ist die Transaktion strukturiert? Und das in allem gibt dann irgendwie so ein Gesamtbild, wo man dann sagen kann, das eine ist besser, das andere ist besser oder nichts von beidem, ja?
Ich habe schon das Gefühl, dass sich da zunehmend ein bisschen mehr tut. Also, dass zum einen die Banken offener werden, was die Zusammenarbeit mit Debt Fonds betrifft, dass man so ein bisschen die Scheu verloren hat. Man ist nicht mehr so der richtig harte Türsteher. Man spricht zumindest mal mit dem Debt Fonds. Bin sehr gespannt, ob sich da jetzt die nächste Zeit noch ein bisschen mehr tun wird. Vielleicht da auch noch, würde ich gerne noch mal das Stichwort Corona dir einmal zuwerfen, Corona-Krise. Das sind vielleicht die beiden Parteien fast schon gezwungen, vielleicht mal ein bisschen mehr miteinander zu sprechen. Da würde mich jetzt noch deine Einschätzung interessieren, welchen Einfluss Corona auf die Direct Lending-Thematik, die wir ja die ganze Zeit bequatschen, haben wird. Es gibt ja die vielbeschworene Restru-Welle, kommt sie, kommt sie nicht, wie groß wird sie? Da wird es ja einige Assets geben, die vielleicht nicht mehr bankable sind oder nicht mehr bankable werden. Steht da Private Debt bereit?
Das ist eine gute Frage, aber ich störe mich so ein bisschen an dem Wort bankable, weil Unternehmen, das nicht bankable ist, das wird es wahrscheinlich auch bei uns dann letztlich schwierig haben. Die Frage ist, wenn ein Unternehmen bankable ist, kann es im Moment von Banken tatsächlich immer noch ausreichend Kapital zur Verfügung bekommen. Ja? Also für das Thema, du hast gerade das Thema Restrukturierung und mit dem Thema bankable wahrscheinlich auch die Situation, die nicht so gut laufen, beschrieben. Dafür gibt es Kapitaltöpfe, je nachdem, wie riskant und wie der Risikoappetit des Lenders gibt, sprechen wir allerdings nicht mehr über das Thema Direct Lending, sondern relativ opportunistische Spieler, die natürlich dann auch ganz andere Renditeerwartungen haben, die möglicherweise so bis zu Private Equity Renditen letztlich gehen können, je nachdem, wie kompliziert und vertrackt die Situation ist für die Themen, die nicht bankable sind. Für den klassischen Direct Lender, der hat natürlich jetzt im Moment aber den Vorteil für Banken, die möglicherweise ihre Bilanzen schonen möchten, sehr beschäftigt sind mit ihren eigenen Themen, erstmal ein Portfolio aufräumen wollen, auch für gute Unternehmen, und das sehen wir letztlich auch so ein bisschen im Dealflow und in der Konkurrenz auf den Transaktionen. Da sind viele jetzt im letzten Jahr ein bisschen auf die Bremse gestiegen und gerade auf den Private Equity Transaktionen haben wir eigentlich fast nur Debt Fonds als Mitbewerber letztlich gesehen. Ja, und die Corporate Transaktionen sind sowieso ein bisschen besonders. Ja, da ist meistens nicht so viel Konkurrenz, ja, also zumindest auf denen, die wir so sehen, das sind meistens proprietäre Transaktionen und nicht eine große Auktion, wo viele verschiedene Provider angesprochen werden, ja. Also deshalb ist das eine Chance, ja, also es war ja so ein bisschen die Ursprungsfrage, ist es eine Chance? Ja, ist eine Chance. Ist es jetzt der große Durchbruch? Ich glaube, den Durchbruch hat Private Debt schon lange geschafft.
Im LBO-Bereich ja, im Non-Sponsored-Bereich würde ich sagen, noch nicht so richtig.
ja, also den Kaviat hätte ich jetzt auch noch hinzugefügt. aber vielleicht ist das jetzt eben auch die Möglichkeit, da bei dem einen oder anderen dann doch als verlässlicher und unternehmerischer Finanzierungspartner letztlich mit auf den Schirm zu kommen und nicht als Lender of Last Resort. Ich meine, das angefangen hat, Direct Lending und Private Equity, da muss man sich von den Private Equity Investoren natürlich oft anhören, nee, wir wollen keinen Private Debt Fonds, die wollen möglicherweise hier irgendwelche Loan-to-Own-Strategien fahren oder sonst was. Und ich glaube, das wurde jetzt auch in der Vergangenheit bewiesen, dass da gab es, glaube ich, keinen Fall, der da so richtig als feindliche Übernahme gestaltet wurde, sondern es ist hier als ernstzunehmender Finanzierungspartner mit guten Absichten mit an Bord. Und kann man ja auch nur hoffen, dass es letztlich dann jetzt auch so langsam in den Mittelstand runter, sich im Mittelstand weiter rumspricht, dass wir da letztlich auch ein etablierter und verlässlicher Partner sein können und auch ein ernstzunehmender Finanzierungsbaustein und nicht nur letztlich der, ja, wie soll ich sagen, der Lückenfüller dann am Ende, ja.
Mhm. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Was ich versprechen kann, ist, dass wir dieses Thema im Think Tank weiter eng verfolgen werden, was sich da so am Markt tut, welche Kooperationsmodelle sich durchsetzen. Vielleicht kriegt man ja doch irgendwann mal ein bisschen mehr Transparenz rein, was denn wirklich im Mittelstandsgeschäft mit Private Debts passiert. Und vielleicht dürfen die Debtfonds irgendwann ja auch mal drüber sprechen. Vielen, vielen Dank, Florian, für deine Zeit und vor allem auch deine kleinen Worte. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen.
Danke, gleichfalls.
Ja, ich werde das Thema, wie gesagt, weiterhin sehr interessiert verfolgen, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da auch auf dem Laufenden zu halten. Umgekehrt interessiert mich aber auch Ihre Meinung. Wenn Sie also Feedback haben zu unserer heutigen Folge oder wenn Sie sich mit mir auch einfach mal zu der Thematik Zukunft von Banken und Private Debt austauschen möchten, dann schreiben Sie mir doch gerne eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse lautet philipp.habdank@finance-thinktank.de. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und hoffentlich bis bald. Ciao.